unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese uns den Predigttext zu Beginn aus Lukas 18, 18 bis 30. Und es fragte ihn ein Oberer und sprach: Guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach: Das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm: Es fehlt dir noch eines. Verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Als er das aber hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er: Wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Da sprachen die, das hörten: Wer kann dann selig werden? Er aber sprach: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Da sprach Petrus: Siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Die Geschichte, die wir heute als Predigttext haben, die geht ja schon sehr spannend los. Dieser Mann, dieser Oberste, dieser reiche Mann, in anderen Evangelien, da wird er der reiche Jüngling genannt, es war also noch ein junger Mann, der spricht Jesus freundlich und ehrfürchtig an mit: Guter Meister. Endlich mal jemand, der kommt und sagt: Guter Meister. Und Jesus stößt ihn direkt vor den Kopf: Was nennst du mich gut? Und das Nächste, was er dann sagt, das ist einer der härtesten Verse der ganzen Bibel überhaupt. Einer der härtesten Aussagen über Gott. Eine Aussage, die über Gott, die unser größtes Problem ist. Niemand ist gut als Gott allein. Das ist mein erster Punkt heute. Gott ist gut, unser größtes Problem. Wir haben gerade das in dem Lied gesehen: Gott, der Herr ist gut, und das waren eigentlich nur schöne Sachen. Wo ist das Problem? Nun, dieser Mann, der sah darin auch kein Problem. Ja, schon mit der Anrede zu Jesus hat er deutlich gemacht, dass er das nicht so sieht, dass diese Aussage, Gott allein ist gut, ein Problem ist. Nein, er geht davon aus, dass so ein frommer Mann wie Jesus, ein religiöser Lehrer, natürlich auch gut ist. Und er will hier natürlich Jesus schmeicheln. Und darum ist es auch klar, warum Jesus ihn so vor den Kopf stößt. Jesus geht es hier nicht um sich selbst. Jesus geht es nicht darum, dass er gut ist. Jesus ist Gott und er ist damit gut. Und er hätte tatsächlich sagen können: Du hast es. Kommt mal alle her, hier, endlich haben wir jemanden, der hat es erkannt. Aber dieser Mann hat es nicht erkannt. Das wird daran deutlich, wie er über sich selber denkt. Er denkt nämlich nicht nur: Ja, Jesus ist gut, Gott ist gut, Jesus, der Meister ist gut, sondern er denkt auch, er selbst ist gut. Woran wird das deutlich? Nun, er hat alle Gebote gehalten, von seiner Jugend an. Jesus führt sie ja extra nochmal an. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach, ja, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Nun wisst ihr, die Gebote, das macht die Bibel deutlich, die Gebote spiegeln uns den Charakter Gottes wieder. Das Wesen Gottes. Also, Gott hat sich nicht irgendwann mal irgendwelche Gebote ausgedacht, weil es gerade so, ja, weil er sich gerade so gefühlt hat oder weil es gerade so die Situation gegeben hat, so wie das bei uns im Land passiert. Es gibt irgendein neues Problem, irgendein Zeitgeist und jetzt muss die Regierung zusammenkommen und sagen, ich muss mal wieder ein Gebot machen. Nein, Gott hat die Gebote anders gemacht. Die Gebote, das ist sein Charakter, das ist sein Wesen. Gott ist gut und deshalb sind die Gebote gut. Und wie genau Gottes Gutheit aussieht, das sehen wir dann an den einzelnen Geboten. Gott ist Liebe. Liebe deinen Nächsten. Ehre deine Eltern. Und so weiter. Nun, und Gott sagt uns, wenn es uns gut gehen soll und wenn wir selber gut sein wollen, dann müssen wir diese Gebote befolgen. Müssen wir sie erfüllen. Dann müssen wir sozusagen so leben, wie es Gott entspricht. Wir sollen so leben, wie es Gottes Charakter entspricht. Das heißt, wir sollen perfekt leben. Die Gebote perfekt erfüllen. Nun, die meisten Menschen, wenn ihr sie fragt, was würdest du sagen oder warum oder wo denkst du, wo du hinkommen würdest, wenn du heute sterben würdest? Würdest du in den Himmel kommen? Und wenn ja, warum? Die würden euch antworten, ich habe das selber so schon erlebt, ja, also ich würde in den Himmel kommen. Manche sagen, ich würde in den Himmel kommen, wenn es einen gäbe. Das Gleiche. Weil ich gut bin. Weil ich mich angestrengt habe. Ich habe mein Bestes gegeben. Nun, Jesus erwähnt hier vor diesem Mann die zweite Hälfte der 10 Gebote. Das sind die Gebote, wo es um unsere Beziehung zum Nächsten geht. Und in der ersten Hälfte der 10 Gebote, da geht es uns um unsere Beziehung zu Gott. Und viele Menschen denken, wenn ich mit meinem Nächsten gut umgehe, wenn ich mit meinem Nächsten gut bin, dann bin ich auch mit Gott gut. Das, was sie nicht beachten, ist, dass Sünde erst Sünde ist in Beziehung zu Gott. Sünde ist erst Sünde in Beziehung zu Gott. Ja, versteht ihr, das ist Gott und sein Wesen gibt die Gebote vor und deshalb ist es erst in Beziehung zu Gott, zu dem heiligen, gerechten Gott, zu dem guten Gott, die Sache, die ich eben nicht entsprechend seines Wesens mache, wird dann zur Sünde. Sünde ist immer erst Sünde in Beziehung zu Gott. Wenn ich mir unheimlich viel Mühe gebe, gut zu sein und mit meinem Nächsten gut zu sein, aber Gott links liegen lasse, dann ist das Sünde. Dann ist es sogar Sünde, wenn ich etwas Gutes tue. Weil ich dieses Gute eben nicht zur Ehre Gottes mache, um Gottes Wesen in der Welt wiederzuspiegeln, sondern weil ich es letztendlich für mein eigenes Ansehen mache oder für mein gutes Gefühl oder weil das eben mein Anspruch ist oder eben weil ich mir vor Gott etwas verdienen will. Nun, ich glaube nicht, dass jemand es tatsächlich schafft, immer gut mit seinem Nächsten zu sein. Ja, mag das vielleicht der ein oder andere denken, tue Recht und scheue niemand, ich habe immer korrekt gelebt, ich habe mit keinem ein Problem. Aber wisst ihr, es gibt so unheimlich viel Böses in der Welt, so viel Streit. Wo kommt das her? Ja, von der Gesellschaft. Ja, und wo hat es die Gesellschaft her? Von den Individuen der Gesellschaft, von uns. Dieser Mann, der sagt, das habe ich alles gehalten von Jugend an. Und die Bibel sagt uns ganz deutlich, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Ist also nicht so, dass er die Gebote hält, sondern es ist genau das Gegenteil. Und man kann es sogar so übersetzen, diesen Vers ist, es ist von seiner Kindheit an böse. Legt mal ein richtig schönes Spielzeug in einen Raum mit 3, 4, 3-Jährigen und geht dann raus. Ihr werdet feststellen, ihr müsst diesen Kindern nicht beibringen, sich zu streiten. Ihr müsst sie nicht trainieren, ungehorsam zu sein. Und ihr müsst ihnen nicht erklären, wie sie lügen können. Das können die. Das ist ihr Wesen. Versteht ihr? Unser Charakter, unser Wesen ist es, zu sündigen. Während Gottes Charakter, Gottes Wesen ist, gut zu sein. Und nichts anderes macht dieser Mann mit seiner Aussage über die Gebote deutlich. Er unterstreicht das. Gott hat uns die Gebote gegeben, um uns demütig zu machen. Um uns genau das zu zeigen, wie es in uns aussieht. Er will, dass wir erkennen, dass wir Sünder sind. Und diese Erkenntnis, die soll uns nicht irgendwie fertig machen und Verzweiflung bringen, sondern diese Erkenntnis soll uns dann zu Gott treiben. Diese Erkenntnis soll uns nicht in den Boden, in den Dreck stoßen, sondern sie soll uns auf Jesus werfen. Dafür gibt Gott uns die Gebote. Dafür zeigt Gott uns, wie er aussieht, wie er ist. Und der Mensch nimmt sich jetzt diese Gebote und brüstet sich vor Gott und vor den Menschen und sagt, hier schaut mal, was ich alles Gutes getan habe. Und überhaupt, Gott, gibt es da noch was, was ich tun kann für dich? Was muss ich denn noch tun? Der Mensch ist ein Sünder. Und deshalb sage ich, es ist das größte Problem, dass Gott gut ist. Gott allein. Dass Gott der liebe Gott ist. Ich gebe euch mal dafür ein Bild, um das zu verstehen. Fürchtet ein Verbrecher einen korrupten Richter? Nein. Er kann ja diesen Richter bestechen. Er kann mit ihm verhandeln. Er kann sogar mit ihm zusammenarbeiten. Ein Verbrecher fürchtet einen guten, einen unbestechlichen Richter. Weil ein guter Richter das Verbrechen verurteilen wird. Ein guter Richter sorgt für Gerechtigkeit. Und Gott ist dieser gute Richter. Und Gott wird für Gerechtigkeit sorgen und er wird Sünde bestrafen. Unser größtes Problem ist es. Das ist tatsächlich so. Unser allergrößtes Problem, was wir haben, dass Gott gut ist und dass wir es nicht sind. Gott muss uns richten. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Ja, Moment, das mag ja sein, aber ich. Und dann sagt Paulus, auch nicht einer. Er hat dreimal unterstrichen. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Paul Washer, ein Prediger aus der USA, der sagte sehr passend dazu, letztlich kommt es auf die Frage zurück, wie oft haben Adam und Eva sündigen müssen, bevor sie aus der Gegenwart Gottes vertrieben wurden? Einmal. Wie oft hast du gesündigt? Und jetzt kann man kommen und sagen, ja gut, aber wenn ich mich jetzt vergleiche mit diesen schlimmen Sünder oder diesen ganz schlimmen Verbrecher oder diesen menschenverachtenden Unhold, dann sehe ich doch gar nicht so schlecht aus. Das habe ich nicht gemacht. Nun, wir brauchen uns nicht vor den anderen sehen. Wir müssen uns vor Gott sehen. Das ist diese Lektion von den Pharisäern und den Zöllnern, wie sie gebetet haben in dem Text davor. Und wenn wir uns vor Gott sehen, dann erscheinen wir lieblos. Ohne Heiligkeit. Ja gut, aber ist es denn wirklich so schlimm in meinem Leben? Nun, denk mal an deine Ehe. Denk an deine Beziehung zu deinen Eltern oder an die Beziehung zu deinen Geschwistern. Wie viel Streit gibt es da? Wie viel Diskussion? Wie viel Kontroverse? Wie viel Unbarmherzigkeit? Wie viel Ungeduld? Wie schwer ist es in diesen Beziehungen, einander so zu lieben, wie ihr es solltet? Also nehmt nicht Gottes Gebote und brüstet euch, was ihr alles Gutes getan habt. Und stellt euch auch nicht vor Gott und sagt, ja, das ist dein Wille, aber pass mal auf, ich mache das, was ich will. Und nehmt auch nicht Gottes Gebote und fallt dann in Verzweiflung über eure Sünden. Nein, Jesus macht deutlich, wir müssen erkennen, dass Gott gut ist. Und wir müssen tatsächlich sehen, dass wir für unsere Sünden das Gericht verdient haben. Aber letztendlich sagt er, sollst du das Gebot nehmen, dein Problem erkennen und dann zu Jesus flüchten. Wir haben das gehört in der Lesung. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind. Warum? Damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Dafür ist das Gesetz da. Wir sollten unsere Sünde erkennen. Das Gesetz ist nicht der Maßstab, woran ich erkenne, ob ich gerettet bin. Woran ich erkenne, ob ich mit Gott irgendwie im Reinen bin. Ob ich gut bin. Ja, ich bin nicht ganz so gut, aber ich bin irgendwo mittelgut. Dafür ist das Gesetz nicht da. Das Gesetz ist auch nicht dafür da, um zu erkennen, ob ich vor Gott treten darf, ob ich heute zu Gott beten kann. Ja, wir missbrauchen das Gesetz. Oh, ich habe das und das jetzt wieder getan. Was mache ich dann? Ich schaue ja nicht nur auf die Sünde, sondern ich schaue auf den Maßstab Gottes. Ich habe das und das. Jetzt muss ich erstmal wieder 2 Tage mir ein bisschen Mühe geben, bevor ich wieder wirklich von Herzen zu Gott kommen kann. Nein, das Gesetz ist dafür da, damit wir das erkennen, dass wir dieses Problem haben. Und jetzt schreibt Paulus weiter, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden. Das ist interessant. Die vom Gesetz und von den Propheten, von dem Alten Testament schon vorausgesagt wurde, davon wurde schon gezeugt. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Und das ist der 2. Punkt. Gott ist gut, das ist unser größtes Problem. Gott ist gut, das ist aber auch unsere einzige Rettung. Dieser Mann, der ist ja irgendwie schon genial. Ne? Der hört Jesus predigen über den Pharisäer und den Zöllner und über die Kinder und das Reich Gottes. Und dann lautet die Botschaft von Jesus, es geht nicht um euch, sondern es geht um Gott. Und seine Reaktion ist jetzt ganz demütig zu fragen, ja gut, ich halte zwar alle Gebote, aber wenn es das nicht ist, wenn das nicht ausreicht, was kann ich denn dann noch tun? Ja, ich bin schon gut, aber ich muss einsehen, Jesus, nach dem, was du jetzt gesagt hast, ich bin anscheinend noch nicht gut genug. Was kann ich tun, um wirklich sicher zu gehen, das ewige Leben zu haben? Was kann ich tun, um wirklich ganz sicher zu Gott zu kommen? Was kann ich tun? Und die Antwort ist, du musst nicht noch etwas tun, sondern du musst auf Gott vertrauen. Und zwar ganz allein auf Gott vertrauen. Und die Ironie hierbei ist, dass Jesus jetzt diese Botschaft diesem Mann deutlich macht, indem er ihn auffordert, noch etwas zu tun. Ja, im Tun ist er ja ganz gut, hat er alles schon getan. Pass auf, dann machst du jetzt nochmal Folgendes. Es fehlt dir nämlich nur noch eines, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als er das aber hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Ich glaube, jetzt beginnt dieser Mann zu begreifen, um was es wirklich geht. Jetzt wird er traurig. Jetzt beginnt er zu erkennen, dass es eben nicht darum geht, noch irgendetwas zu tun, sondern dass es hier um sein Herz geht, um sein Wesen, um seinen Charakter. Es geht darum, woran sein Herz hängt, worauf er sein Vertrauen setzt und worin er seine Freude hat. Sein Vertrauen und seine Freude hat er in seinen guten Werken und in seinem Reichtum. Ich bin ein frommer Mann, ich kann mir ein gutes Leben leisten. Was soll mir schon passieren? Gott hat mich gesegnet. Und Jesus sagt ihm, wenn du ewiges Leben haben willst, das heißt, wenn du Gemeinschaft mit Gott haben willst, das bedeutet ewiges Leben, Gemeinschaft mit Gott haben. Wenn du in seine Herrlichkeit kommen willst, dann musst du alles, was dich davon abhält, verlassen oder weggeben. Also nicht bloß, dann musst du das ein bisschen zurückstellen, vielleicht erstmal in den hinteren Raum räumen, so viel später nochmal, sondern dann musst du alles, was dich davon abhält, verlassen und weggeben. Wenn dieser Mann ohne einen Cent in der Tasche Jesus folgen würde, dann wäre er absolut von Jesus abhängig. Dann wäre er total auf ihn angewiesen, wie ein kleines Kind. Und genau darum geht's. Das ist Nachfolge. Absolut auf ihn angewiesen sein, wie ein Kind. Nun wisst ihr, dass ihr völlig von Gott abhängig seid. Das ist so oder so Realität, ob du das glaubst oder nicht. Aber nur wer es glaubt und wer auf Gott vertraut, der wird Gemeinschaft mit ihm haben. Es gibt sehr vieles, was uns genau davon abhält, Gott wirklich zu vertrauen, Jesus wirklich zu vertrauen, diese Gemeinschaft wirklich zu haben. Ja, wir kennen das vielleicht, ich glaube an Gott, aber irgendwie ist Gott so fern. Irgendwie ist die Beziehung nicht so innig, wie sie vielleicht mal war. Nun wisst ihr, das liegt nicht daran, weil Gott wirklich so fern ist, weil Gott wirklich so weit weg ist. Gott ist da, Gott ist unter uns, Gott ist immer da. Das liegt daran, weil wir so viel zwischen uns und Gott schieben, dazwischen packen. Das ist das Problem. Jesus erwähnt neben Geld und Reichtum noch zwei andere Bereiche in Vers 29. Unser Zuhause und unsere Familie. Und das möchte ich hier gleich nochmal sagen, es geht nicht darum, dass wir alles, gerade unsere Familien, per se, weil wir Christen sind, verlassen müssen. Das ist hier nicht gemeint. Sondern es geht ihm darum, dass es sein kann, dass man um des Reiches Gottes willen, also aufgrund einer Sache, eines Dienstes, den man für Gott tun soll, sein Zuhause verlassen muss, vielleicht sogar seine Familie. Oder auch der Fall, dass man aufgrund seines Glaubens Trennungen erfährt mit Freunden oder auch in seiner Familie. Wir hatten das Thema schon, Jesus hat das behandelt. Ja, diese Trennungen wird es geben. Dieser Mann konnte sich nicht von seinem Reichtum trennen. Jesus hat ihn da einfach kalt erwischt. Das war genau sein Punkt. Und auch das nochmal, es geht hier nicht um den Reichtum an sich. Reich zu sein ist nicht das Problem. Sondern ob man sein Herz daran hängt. Wisst ihr, ich glaube, dieser Mann, der war sehr fromm, der wird sicherlich viele Almosen gegeben haben. Das macht man so, wenn man fromm ist, wenn man die Gebote Gottes befolgen will. aber dennoch hing sein Herz am Geld. Ja, ich gebe gern einiges weg. Wenn irgendwo etwas gebraucht wird, ich gebe es gern. Hauptsache, ich habe noch so viel, dass ich ein sicheres Leben habe. Dass ich in Notfällen vorsorgen kann. Dass ich mir meinen Lebensstandard erhalten kann. Und Jesus will ihm hier deutlich machen, ich sorge für dich. Und ich helfe dir in der Not. Und ich gebe dir nicht nur irgendeinen Lebensstandard, sondern ich gebe dir wahres Leben, ich gebe dir ewiges Leben. Und das ist das Einzige, was dich erfüllt. Und das ist das Einzige, was du wirklich brauchst. Und hier haben wir eben wieder das Thema Geld. Unser liebes Geld. Aber die eigentliche Botschaft ist, dass wir unser Herz an Gott hängen müssen. Das ist die Botschaft. Unser Herz muss an Gott hängen. Nicht jeder hat sein Problembereich beim Geld. Aber Fakt ist, die meisten, vor allem die, die Geld haben, die haben damit zu kämpfen. Und dazu gehören wir. Wir sind die Reichen, wir haben Geld. Wir leben gut, wir haben einen hohen Lebenskomfort. Wir leben im reichsten Land von Deutschland. Automatisch haben wir deshalb damit zu kämpfen. Durch viel Geld auf dem Konto fühlen wir uns sicher. Nun, es ist kein Problem, dass wir vorsorgen, dass wir einen Notgroschen haben, dass wir ein gewisses Polster haben. Das ist kein Problem. Gott fordert uns dazu auf. Gott sagt uns in den Sprüchen an einigen Stellen, mach das. Unser Problem ist es, mit 1.000 Euro oder 10.000 oder 100.000 Euro auf dem Konto immer noch unsere ganze Sicherheit in Gott zu haben. Unser ganzes Vertrauen auf Gott zu legen. Unsere ganze Freude in Gott zu haben. Das ist unser Problem. Mit viel Geld machen wir viel Unsinn. Kommen wir viel in Sünden. Ja? Viele Dinge, die sündig sind oder die uns in Sünde verwickeln, würden wir ohne Geld überhaupt nicht machen können oder uns überhaupt nicht kaufen können. Viel Sünde in unserem Leben hat zu tun mit dem vielen Reichtum, den wir haben. Mit viel Geld und mit viel Besitz haben wir viele Sorgen. Auch das ist eine Sünde. Mein Vermieter, der hat viele Häuser, viele Wohnungen. Der kam in der Woche mehrmals bei mir vorbei. Beim ersten Mal hat er gesagt, Ludwig, wenn du viele Wohnungen und Häuser und so hast, du hast jeden Tag hast du irgendein Problem. Und dann am nächsten Tag kam er vorbei, er sah uns so zu schön sitzen, frühstücken so, hat sich daran erfreut und sagt so, erhaltet euch das. Wenn ihr viel habt, ihr habt nur Sorgen. Hat mein Vermieter mir gesagt. Der muss es wissen, der hat Geld. Und Jesus sagt, sorgt euch um nichts. Viel Geld lenkt uns viel von Gott ab. Wie viel Zeit bist du damit beschäftigt, dich um deinen Besitz zu kümmern oder dein Geld auszugeben? Und wie viel Zeit beschäftigst du dich mit Gott und mit seinem Wort und mit seiner Gemeinde? Und an Geld und den damit verbundenen Lebenskomfort gewöhnen wir uns. Und ich denke, das ist ein schleichendes und das größte Problem, was wir mit Geld haben. Wir gewöhnen uns daran. Es wird für uns selbstverständlich. Es ist doch unser gutes Recht. Ja, ich habe das doch verdient, so zu leben. Denn ich habe mir das ja auch erarbeitet und verdient. Wir nehmen das als selbstverständlich. Das ist unser Recht. Wir bestehen darauf. Jetzt sagst du vielleicht, ja Moment, hey, ich bin zwar dankbar dafür, ich lebe in Dankbarkeit, aber ich kann auch darauf verzichten. Dann möchte ich dir den Vorschlag machen, verzichte mal nur eine gewisse Zeit auf eine Sache, die dir lieb geworden ist. Auf einen Luxus in deinem Leben. Das muss jetzt keine große Sache sein. Ihr müsst jetzt nicht auf euer Auto oder so verzichten. Nein, nehmt doch einfach mal den Kaffee am Morgen und am Nachmittag. verzichtet meine Zeit dann drauf. Oder vielleicht den Kinobesuch. Oder den Internetzugang. Oder was ganz Hartes, Süßigkeiten. Oder Bier und Wein. Oder mal die Waschmaschine in der Woche lang. Wärt ihr dann immer noch zufrieden und dankbar nach dem dritten Morgen ohne Kaffee? Das sind nur kleine Sachen, aber hey, das ist unser Leben, wir sind es gewöhnt. Und das soll doch bitte schön so bleiben. Und dann denken wir auch oft, und das sind auch die, die wenig Geld haben, das sind eigentlich alle, Geld, das ist die Lösung für so viele Probleme. Ja, wir hatten unsere Gemeindesitzung und wahrscheinlich haben wir die meiste Zeit dort über Geld gesprochen. Das muss man so machen, ja, einmal im Jahr muss man halt über Geld reden, das gehört dazu. Und es ist tatsächlich so, wenn wir mehr Geld hätten, könnten wir mehr machen, wir könnten diverse Probleme noch lösen. Aber wisst ihr was? Jesus macht uns deutlich, Geld löst nicht nur Probleme, Geld schafft Probleme. Als aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er, wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, also quasi es ist unmöglich, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Geld kann zu einem riesigen Problem werden und dieses Problem ist größer als alle anderen Probleme, die ihr mit Geld lösen könnt. Nämlich, dass es uns von Gott ablenkt und abhält. Schaut mal in die Welt. Die meisten Christen leben wo? In den armen Ländern. Dort wächst die Gemeinde. Und die wenigsten in den reichen Ländern. Wo sind die großen Gemeinden? In Indien, in China, in Afrika. Die leben dort in irgendwelchen Holz- oder Blechhütten auf dem Dreck. Und dort wächst die Gemeinde. Also dieses Wort, was Jesus spricht, ist wahr. Und da sprachen die, die das hörten, zu ihm, wer kann dann selig werden? Wir würden sagen, na die Armen. Aber zu dieser Frage müssen wir den Hintergrund der damaligen Zeit verstehen. Damals dachte man, wer reich ist, der ist fromm, denn er ist ja offensichtlich von Gott gesegnet. Und zwar mit Reichtum. Und Jesus sagt jetzt hier den Leuten, die dieses Schema im Leben hatten, nein, wer reich ist, ist nicht von Gott gesegnet, sondern von Gott bestraft. Und die Jünger dachten nun, wenn schon die Reichen, die offensichtlich einen ziemlich guten Draht zu Gott haben, nicht in den Himmel kommen. Ja, wer soll es dann überhaupt schaffen? Und Jesus spricht jetzt im Vers 27, was aber bei den Menschen unmöglich ist. Und das bezieht sich jetzt auf Reiche und Arme. Das hier geht's, in diesem Vers geht es jetzt nicht nur um die Reichen. Ja? Sondern aufgrund dessen, weil die Jünger meinten, ja gut, wenn die Reichen sie schaffen, schaffen es die Armen das recht nicht. Und jetzt sagt Jesus, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Also es ist für Reiche und für Arme unmöglich, zu Gott zu kommen. Aber Gott sagt, bei Gott ist es möglich. Jesus sagt, bei Gott ist es möglich. Gott ist gut. Das ist unsere einzige Rettung. Das ist der Punkt. Gott ist gut, Gott macht das möglich. Diesen reichen Mann, so sagt Jesus, fehlte noch eines. Ja, Vers 22, ihr fehlt nur noch eines. Dieses eine war letztendlich, dass er ein Herz hat, welches wirklich voll und ganz auf Gott vertraut. Egal wie die Umstände aussehen, egal ob du arm oder reich bist. Dieser Mann hatte Geld und er war fromm und er hatte so viel Gutes getan und er konnte so viel mit seinem Geld machen, aber er konnte sein Wesen, sein Herz nicht verändern. Er konnte nicht jetzt auf einmal nur noch auf Jesus vertrauen. Nein, das kann nur Gott selbst bewirken. Das ist nur Gott möglich. Unser Herz ist durch die Dinge dieser Welt und durch die Sünde, ja durch unser Wesen, das, was ich am Anfang beschrieben habe, nicht in der Lage, Gott zu erkennen. Wir können das Wesen, den Charakter im Gott selbst nicht erkennen, weil unser Wesen so ganz anders ist. Die meisten Menschen wissen zwar oder glauben zwar, dass es Gott gibt. Geht raus und fragt, glaubst du an Gott? Glaubst du, dass es einen Gott gibt? Die meisten werden euch sagen, ja. Aber sie leben nicht so. Sie leben nicht für Gott und vor Gott, sondern sie leben für sich. Sie leben ihr Leben. Diese Botschaft hier, die gilt für Ungläubige, die die Wahrheit über Gott und sich selbst erkennen und dann auf Jesus geworfen werden und Buße tun. Sie werden durch Gott dazu geführt. Aber wisst ihr, diese Botschaft hier, die gilt auch den Gläubigen. Sie gilt auch uns. Wenn Gott dich nicht festhält, wenn Gott dir nicht immer wieder die Augen öffnet für die Wahrheit, für das, wie es wirklich ist, wenn Gott dir nicht immer wieder deine Schuld vergibt, wenn Gott dich nicht in den Himmel führt, dann wirst du nicht dort ankommen, sondern dann wirst du innerhalb kürzester Zeit so viel andere Dinge zwischen dich und Gott packen, Reichtum und Wohlstand und Sorgen, dass du darunter erstickst. Aber Gott ist gut. Er ist unsere einzige Rettung. Gott kann uns retten und Gott will uns retten. Und deshalb ist ja Christus hier, Jesus hier unterwegs. Deshalb ist ja Jesus gekommen. Deshalb ist Jesus jetzt auf dem Weg nach Jerusalem. Auf dem Weg zum Kreuz. Um das möglich zu machen. Jesus sagt, dem Menschen ist es nicht möglich, aber Gott ist es möglich. Und er selbst ist diese Möglichkeit. Er selbst macht es jetzt möglich. Und da stellt Petrus fest, Vers 28, siehe, wir haben alles, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. In Klammern, und was wird jetzt? Er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Diese Veränderung des Herzens, dass wir Gott erkennen können, das ist nur der Anfang. Und Jesus sagt uns, das, was du für Gott verlässt, das wird dir Gott um ein Vielfaches wiedergeben. Der Segen, den du erlangen wirst, der wird nicht zu vergleichen sein mit dem, was Gott für dich, mit dem, was du für Gott aufgegeben hast. Das ist der dritte Punkt. Gott ist gut. Gott ist gut, das ist unser größtes Problem. Gott ist gut, unsere einzige Rettung. Und Gott ist gut, unser großer Lohn. Und wir fragen uns, ja gut, Gott wird uns belohnen, ja, in der Ewigkeit, aber wie sieht das in dieser Welt aus, in dieser Zeit? Manche opfern ihren Urlaub oder ihre Ferien auf, um auf Freizeiten mitzuarbeiten. Andere verzichten auf manchen Luxus, auf manchen gewohnten Komfort in ihrem Leben. Die schrauben ihren Lebensstandard ein bisschen zurück, um mehr Geld zu haben, was sie für die Übersetzung und Verteilung von Bibeln und für die Unterstützung von Missionaren geben können. Wieder andere, und das mag uns jetzt vielleicht absolut aus der Luft gegriffen sein, verzichten auf ausgedehnte Hobbys, um mehr Zeit zum Beten zu haben. Sowas gibt es wirklich. Ja, wir denken, ja, Moment mal, beten, das mache ich doch, wenn ich am Abend zu müde bin, mein Buch weiterzulesen, aber noch zu munter bin, um zu schlafen. In dieser Zwischenzeit, da bete ich. Also wenn ich eben mal Zeit habe, es gibt welche, die verzichten auf manche Dinge in ihrem Leben, um Zeit, sich Zeit zu nehmen zum Beten. Andere haben ihre Arbeit verloren, weil sie Gott mehr gehorchen als ihrem Boss. Und manche haben auch diese Trennung erfahren in ihren Familien, um ihres Glaubens zu Christus. Willen. Und manche haben tatsächlich ihr Zuhause und ihr Hab und Gut und ihre Familie verlassen. Manche haben sogar darauf verzichtet zu heiraten, um Gott zu dienen. Die Bibel macht deutlich, das große Geschenk, der große Segen, den Gott an uns schon in dieser Zeit gibt, das ist die Gemeinde. Das ist die Gemeinde. Da gibt er uns viele Väter und viele Mütter und viele Schwestern und viele Brüder und viele Häuser. Ja, wir haben hier unsere Gemeinschaft. Aber wisst ihr könnt, egal wo ihr hingeht auf der Welt, ihr werdet Geschwister, ihr werdet Brüder und Schwestern im Glauben finden, die euch aufnehmen in ihre Häuser. Ich selber durfte sowas mal ganz besonders erfahren, als ich in Afrika war und mit meinem Freund, wir mussten nachts, Mitternacht von der Grenze von Senegal nach Gambia rüber. Wir sind erst ein paar Tage dort in Afrika gewesen. Wir hatten keine Ahnung, wie wir uns überhaupt dort verhalten sollten. Wir hatten kein Geld und kein Visum für das nächste Land. Und vor allen Dingen hieß es überall, ja, hier sind die Malaria-Mücken und ihr müsst euch schützen. Und ihr dürft, wenn es dunkel wird, nicht mehr draußen sein. Und wir hörten überall nur die Mücken säuseln. Und da kamen haufenweise Schwarze an, die uns helfen wollten für Unmengen von Geld, was wir eben nicht hatten. Und dann war dort einer von den vielen Grenzbeamten ein Christ. Wir haben uns nicht vorher verständigt. Bist du Christ, bin ich Christ, ah ja, wir müssen uns helfen. Sondern er hat uns da eine halbe Stunde hin und her rennen sehen und ist dann zu uns gekommen und hat gefragt, ja, was wollten ihr überhaupt? Dann haben wir denen das ein bisschen erklärt. Dann hat er gesagt, er kommt, hier ist meine Dienstwohnung, hier könnt ihr schlafen, hier ist gesprüht, hier sind keine Mücken. Am nächsten Tag hat er uns was zu essen gegeben. Dann hat er uns so weit geholfen, bis wir dann in der Stadt waren und alles Nötige hatten, noch eine Decke, noch eine Jacke, noch eine Tasche. Also, wo ihr hinkommt in der Welt, werdet ihr Geschwister finden. Der große Segen an uns ist die Gemeinde. Und wenn wir hier in dieser Gemeinde schon das erfahren dürfen, bei allen Problemen, bei allen Sünden, die es gibt, ja, es ist keine Gemeinde perfekt und uns ist schon gar nicht. Aber wenn wir das hier schon so in den Anfängen sehen und erfahren dürfen, wie wird es dann erst im Himmel sein, wo wir perfekte und vollkommene Gemeinschaft untereinander haben? Und mit Gott, mit dem guten Gott, der uns alles Gute gibt. Und ich frage euch, ist es das wert? Und ihr sagt, ja. Das ist es wert. Gott ist es wert. Aber wisst ihr, wir kommen täglich in unserem Leben in Situationen, wo wir uns diese Frage stellen und traurig werden. Wo wir dann hin und her gerissen sind, ob es das wert ist. Und oftmals stellen wir uns die Frage gar nicht. Nein, wir tun die Sünde direkt. Wir lassen die Sache nicht. Wir halten an gewissen Dingen fest. Gott ist es wert. Und wenn wir nicht für Gott leben, dann ist unser Leben wertlos. Und deshalb müssen wir diese Lektion begreifen. Gott allein ist gut. Gott ist es wert. Christus ist es wert. Wir müssen dieses dreimalige Gott ist gut begreifen. Und wir können aber diese drei Lektionen nicht begreifen, wenn wir nicht die erste begriffen haben. Gott ist gut und wir nicht. Und deshalb stehen wir unter dem Gericht. Erst wenn wir das wirklich erkannt haben, dass wir Sünder sind, dass nicht, dass wir bloß ja, da und dort ein kleines Problem haben und vielleicht noch unser Leben etwas verbessern müssen, sondern wenn wir wirklich erkannt haben, wie wir vor Gott stehen, erst dann können wir die Gnade Gottes erkennen und annehmen und darauf hoffen. Versteht ihr, das ist so, wie wenn ich jetzt sagen würde, geht mal raus und schaut euch die schönen Sterne an. Die sind da. Die sind wunderschön, aber ihr könnt sie jetzt nicht sehen. Aber heute Nacht, wenn es dunkel wird, dann könnt ihr sie sehen. Dann leuchten die. Wir müssen die Dunkelheit unserer Sünde erkennen. Und dann werden wir die strahlende und herrliche und kostbare Gnade Gottes erkennen. Christus hat uns vor dem ewigen Gericht gerettet. Er hat alles für uns gegeben. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wir brauchen nicht Jesus und unseren Reichtum. Jesus und meine Familienbeziehung. Jesus und mein Zuhause. Jesus und irgendetwas. Nein, in Jesus haben wir alles. In Jesus haben wir allen Reichtum. In Jesus haben wir tiefste familiäre Beziehung. In Jesus haben wir unser Zuhause. In Jesus gehören wir zur Familie Gottes. In ihm haben wir Gerechtigkeit und Heiligkeit und ewiges Leben. Amen. Möge Christus diese Worte an uns segnen und möge er uns alles werden. Amen.